Die heutige Folge vom Mittelstand haut nah bedarf eines Disclaimers. Diese Folge ist keine Rechtsberatung und hat natürlich auch nicht den Anspruch, eine Rechtsberatung zu sein. Warum sage ich das? Weil wir heute über ein Gesetz sprechen, und zwar über das Gesetz zum Schutz hinweisgebender Personen oder auch einfach das Hinweisgeberschutzgesetz. Und dazu begrüße ich gleich die Expertin zu diesem Thema, Karin Falkenberg.
Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
Hallo Karin, schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt mit dem Hinweisgeberschutzgesetz einsteigen und auch so ein bisschen über die Hinweisgebermeldestelle sprechen, sag doch bitte nochmal zwei, drei Worte zu dir.
Hallo Chris, erstmal natürlich ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei dir mein Thema vorstellen darf. Ja, ich bin seit 20 Jahren quasi in der IT unterwegs, bin seit 2010 als externe Datenschutzbeauftragte bei Firmen JAPA beauftragt, benannt und habe dann 2018 den Weg natürlich oder die Prüfung nach Artikel 37 der DSGVO, also nach dem DSC-Standard, abgelegt, sodass natürlich 2018 für mich so ein Jahr war, wo ich einen regen Zulauf mit externen Datenschutzmandanten oder Beauftragungen erfahren durfte und was mir auch sehr viel Freude bereitet, die Leute zu begleiten, wie die Verantwortlichen ihren Datenschutz sehen und wo ich dann eben gucken kann, wo wir das auf gute, solide Füße stellen können. Ja, und also aus meiner Sicht natürlich zählte dann auch dieses Thema Hinweisgeberschutzgesetz in diese Richtung, weil da natürlich Leute tatsächlich ja geschützt werden sollen, wenn sie etwas entdecken. Dieses, was sie entdecken in ihrer Firma, wo sie arbeiten, kann ja sehr verschieden sein. Und so habe ich mich jetzt tiefer eingegrunft, geguckt, was da so alles hintersteht. Was ich allerdings noch sagen sollte, also ich zitiere jetzt sehr viel aus dem Gesetz, weil wir hatten darüber gesprochen, das hier ist ja keine Rechtsberatung.
Ja, man nennt es ja auch so ein bisschen dieses Whistleblower-Schutzgesetz, so teilweise. Also dann, das ist ja noch eine Begrifflichkeit, die auch durch die Gegend fliegt. Vielleicht steigen wir mal ein, weil es ist ein wichtiges Thema. Also man darf das also nicht unterschätzen, weil es gibt ja nicht nur einfach ein Gesetz, sondern das Gesetz muss ja auch umgesetzt werden. Da gehen wir, glaube ich, mal gleich drauf ein. Vielleicht erst noch mal ganz kurz, wer soll denn tatsächlich geschützt werden, vor wem und für was?
Das ist eine gute Frage von dir, weil tatsächlich ist immer nur dieses Whistleblowing und jeder denkt dann vielleicht an Snowden oder an andere Whistleblower, die dann vielleicht Daten, vielleicht auch Kriegsdaten, die sie im Krieg oder bei der Verteidigung mitgekriegt haben, dann an die Öffentlichkeit gebracht haben und teilweise dann natürlich verfolgt wurden. Das ist so das Szenario, das für viele vor dem Auge sich so abspielt. Aber das Gesetz selber zielt eben ab, dass man alle Leute, also alle Mitarbeitenden, das heißt aber auch Leiharbeitende, schützen soll in den Firmen vor Repressalien, Verfolgung oder vielleicht auch sogar vom Entlassen. Ne? Die Bandbreite, was da passieren, also was sozusagen als Information da vielleicht an den Ombudsmann herangetragen wird, kann sehr, sehr, sehr verschieden sein. Ne?
Also konkret, wenn wir mal zwei, drei Beispiele nennen würden, ich könnte auch melden, da werden die Überstunden nicht korrekt abgerechnet, da wird jemand diskriminiert, da werden Arbeitszeiten nicht eingehalten, da wird die Arbeitssicherheit nicht eingehalten. Also all diese Dinge. Es geht nicht nur wirklich um sensible Daten, die du schon angesprochen hast, sondern tatsächlich um alles, irgendwie nicht gesetzeskonform zu sein scheint.
Vollkommen richtig.
Vielleicht nochmal konkret zusammenfassen. Ich muss mit mehr als 50 Mitarbeiter haben, muss ich mich darunter nicht kümmern?
Darunter müsstest du dich nicht kümmern. Zumindest nicht nach dem Gesetz, dass die, sage ich so schön, feel free. Du kannst es natürlich machen. Trotzdem diese Dinge zumindest aufzuarbeiten. Ich sag mir immer, biete ich eine Plattform oder eine Möglichkeit, sich also eine Rückmeldung zu geben zu Dingen, die nicht richtig laufen. Gerechtfertigte Dinge dürfen gemeldet werden und dann wird die Ombudsperson in diesem Vorfall der Geschäftsführung ohne Namensnennung weitergeben. Und natürlich darf man jetzt auch eine interne Meldestelle, ob jetzt ein eingebuchte Person, wie ich das für einige Firmen mache, oder ob es halt wirklich ein interner Mitarbeitender ist. Man muss natürlich eine Fachkunde abgelegt haben, die ich auch schon gemacht habe dieses Jahr. Einfach um die Sensibilität zu bekommen, um die Fallstricke, also um die Einschätzungen und was muss ich überhaupt den Leuten an die Hand geben, wie beispielsweise verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren.
Ab 50 reden wir jetzt mal drüber, du hast mehr als 50 Mitarbeiter, dann musst du es machen. Gibt es eine Grenze, ab wann ich eine interne Stelle einrichten muss? Oder kann ich sagen, dass ich, wenn ich 250 Mitarbeiter habe, dann muss ich eine interne Stelle aufbauen? Oder kann man sagen, nein, ich könnte auch immer mit einem externen Meldestelle arbeiten?
Du kannst, also bei weniger sind ja gar keine Anforderungen, ja. Da kannst du ja eh überlegen. Ja? Und ab 50 bis 249 kann man gemeinsame Meldestellen haben mit anderen Unternehmen. Mhm. Könnte man sich sogar zusammenschließen, dass man so sagt, hier hat man jetzt jemanden. Aber man kann auch natürlich das läuft trotzdem als interne Meldestelle, aber man kann dafür jemanden benennen, der so eine Person wie mich eben die Fachkunde nachweisen kann, die bestimmte Stundenanzahl sich hat fortbilden lassen und sich um das Thema kümmert.
Das heißt, ich als Unternehmer, ich benenne jetzt, das muss ich ja in der Belegschaft kundig tun, das ist die Meldestelle, wenn ihr hier irgendwo der Meinung seid, ihr müsst etwas melden, weil hier etwas nicht regelkonform läuft und ihr erwartet Repressalien, ihr könnt damit nicht mit eurem Vorgesetzten drüber sprechen, ihr könnt da nicht mit dem Betriebsrat drüber sprechen, ihr könnt damit nicht mit wem auch immer drüber sprechen, dann benenne ich die Stelle. Dann meldet sich derjenige zum Beispiel bei dir, du bist jetzt meine externe Stelle, die ich eingerichtet habe, ich sage dann, man kann dich anmelden, man kann dich anschreiben, wie auch immer, die Kommunikationswege gebe ich bekannt. Erfolgt dann die Meldung desjenigen anonym an dich oder meldet er sich dann schon mit Namen?
Ich muss natürlich eine Kommunikationsmöglichkeit mit der Person haben. Mhm. Der muss mir nicht zwingend Vor- und Nachname melden, aber ich muss ja eine Kontaktmöglichkeit haben. Deshalb wäre es schon gut, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe oder falls der den Weg des Telefons genutzt hat, um mit mir in Kontakt zu treten, könnte ich damit natürlich das Ganze wieder zurückspielen, weil ich bekomme ja die Meldung, muss innerhalb von 7 Tagen eine Eingangsbestätigung schicken, dann kommt meinerseits die Plausibilitäts- und Stichhaltigkeitsprüfung. Und dann geht ein vertraulicher Bericht über diese Meldung an das Unternehmen. Und dann haben entsprechende Untersuchungen und auch die Verantwortlichen damit, müssen die eine Entscheidung treffen, gucken, wie sie damit umgehen. Und spätestens nach 3 Monaten, aber natürlich wäre meine Zielsetzung immer so, dass ich denen schon anrate, relativ flotter zu reagieren, bekomme ich dann quasi das Feedback, was dann von mir zusammengefasst wird und ich schreibe einen Schlussbericht, der geht dann an den Meldenden. Das heißt, der hat immer nur zu mir Kontakt.
Hier. Ja. Ich würde ganz gerne mal einhaken. Ja. Derjenige meldet sich bei dir, ganz klar. Dann hast du gesagt, schreibst du eine Meldung. Ja, du prüfst, ob es plausibel sein kann. Dann schreibst du eine vertrauliche Meldung ans Unternehmen. Jetzt nicht Unternehmer, du kontaktierst mich dann, meinetwegen per E-Mail oder rufst mich vorher vielleicht an und sagst dann, Herr Rahn, ich habe hier einen Hinweis bekommen von einem Ihrer Mitarbeiter zum folgenden Sachverhalt. Dann klärst du wahrscheinlich den Sachverhalt oder klärst den Sachverhalt so, wie dir geschildert wurde. Jetzt nehmen wir mal nur als Beispiel, nehmen wir mal Mobbing. Ja, weil es jetzt das mal daran erklären können. Jetzt ist die Kollegin Meier von dem Kollegen Schmidt gemobbt, fühlt sich gemobbt worden, meldet ihr das. Wie kommunizierst du das dann vertraulich? Sagst du dann schon, hey, wir haben eine vertrauliche Mitteilung, dass der Kollege Schmidt Mitarbeiter mobbt? Oder heißt das, wir haben eine vertrauliche Mitteilung, dass eine ihrer Abteilungsleiter eine Mitarbeiter mobbt? Weil die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, mit diesem Hinweisgeberschutzgesetz, der Vertraulichkeit, der Anonymität, ist natürlich, jetzt habe ich ein Unternehmen mit 47 Abteilungen. Wenn ich natürlich nur einen Hinweis bekomme, ein Abteilungsleiter mobbt das, dann kann ich das bei der nächsten Abteilungsleitersitzung ansprechen, hört auf damit. Aber ich kann natürlich nicht konkrete Maßnahmen ergreifen. Für konkrete Maßnahmen muss ich doch auch konkret wissen, was ist wirklich vorgefallen.
Also wichtig ist in dem Moment, dass ich die Person, die es mir meldet, die gemobbt wurde, auf gar keinen Fall mit Namen nenne, dass das bei mir bleibt. Und ich würde immer erstmal sagen, es ist in der Abteilung passiert, es ist da der Vorgesetzte oder es ist überhaupt bei den Vorgesetzten passiert, und dann würde ich immer raten, sich die Vorgesetzten erstmal allgemein zu holen und würde darauf auch bauen, dass die so viel Reflektiertheit an den Tag legen, dass sie sagen, ja, da kann was passiert sein, was nicht richtig war. Wenn ich allerdings das Feedback bekomme, es ist mit allen Vorgesetzten in der Runde, also die müssen es ja auch nicht in der Runde zugeben, die können ja nach so einer Sitzung auch an einen, an den Vorgesetzten herantreten und sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht bei mir passiert ist. Ne? Also können es alle hören, und danach kann ja einer vertraulich dann an seinen Chef gehen und sagen, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es war. Wenn mir das zurückgespielt wird, dann weiß ich ja, ob das ist. Wenn jetzt aber der Vorgesetzte sagt, also das kann eigentlich gar nicht sein, mir wurde gesagt, keiner ist sich seiner Schuld bewusst, dann würde ich den direkt Angesprochenen schon nennen, um wen es geht, damit die Verantwortlichen sich den zur Seite nehmen können und genau sagen, weil ja Mobbing, du hast das als Beispiel genommen, ist ja tatsächlich auch ein etwas, was anders verfolgt werden kann.
Also sehr spannend, weil das war natürlich die Fragen, die sich draußen viele stellen. Wie soll ich denn etwas Anonymisiertes wirklich aufarbeiten können, gerade wenn meine Firma dann doch etwas größer ist? Ich glaube, wir brauchen das Beispiel gar nicht weiter ausmachen, weil das kannst du dir herausstellen, dass das ein... es gibt so den schönen Spruch, der größte Lump im ganzen Land ist immer noch der Denunziant. Also wir haben ja auch ein sehr gepflegtes Denunziantentum in Deutschland. Also wie bekomme ich dann tatsächlich als verantwortlich, als Geschäftsführer die Möglichkeit, dem auch nachzugehen? Und das wird sicherlich auch vielleicht mal eine Rückmeldung an die Meldestelle sein. Ich habe es geklärt, das ist einfach Denunziantentum, da ist nichts passiert. So, jetzt kriegst du diese Meldung von mir. Wie geht's dann weiter?
Ich schreibe dann einen Abschlussbericht, was die Vorgehensweise von den Chefs war, wie das eingeengt wurde, was dabei rausgekommen ist. Und das würde ich zurückspielen. Wenn sich tatsächlich herauskristallisiert, dass jemand zum Beispiel immer denunziert und vielleicht sogar unterschiedliche Sachen nimmt, also sagt vielleicht, die haben sogar Betrug da drin oder sogar Bilanzbetrug oder der Mindestlohn wird nicht bezahlt, ist ja auch so ein Thema. Ne, Arbeitsschutz wird nicht eingehalten, Gesundheitsschutz nicht, ne? Also da gibt es ja diese ganz große Palette, die alles mit abdeckelt. Dann kann man auch sogar sagen, Moment, hier, das ist jetzt von Ihnen als Meldender die 10. Meldung. Da können wir auch rechtlich gegen vorgehen, also wir, die Firma, manche in dem Sinne. Also deshalb kommt auch immer vorab meine Prüfung. Deshalb darf ich auch über den Meldeweg, den er mir bereitstellt, der Meldende, mit dem Kontakt aufnehmen, oder um einfach abzuklopfen, inwieweit stimmt das eigentlich. Und habe dann auch, bevor ich dann nach der Eingangsbestätigung dann das zusammenschreibe für die Firma, die Chance, das doch mal ein bisschen besser aufzubereiten und nachzugucken, dass jetzt nicht die Firma wirklich zugeflutet wird mit Dingen, bloß weil einer Mensch, ich bin nett, lassen will und jetzt nehme ich mal diese Hinweisgeber-Meldestelle und ehemaliger Mitarbeitender habe ich auch die Möglichkeit, mich zu melden, nicht nur als Leiharbeiter, nicht nur als noch beschäftigter Mitarbeitender. Und jetzt aber auch wirklich denen mal sowas rein, dass ich so zu jedem Thema etwas finde und das dann los. Dann würde ich das auch einfach abwiegeln, oder das ist jetzt vielleicht falsch, ich würde es natürlich schon prüfen, aber darauf wird also, bevor die Kanäle genutzt werden, nochmal konkret hingewiesen.
Also es ist letztendlich das Hinweisgeberschutzgesetz, wenn ich es richtig verstehe, soll letztendlich nicht sein, um seinen persönlichen Frust oder seine Gefühlslage mal Luft zu verschaffen oder nach dem Motto Rache ist süß, sich da nochmal nachzutreten, sondern tatsächlich, es geht um ernsthafte Vorfälle, das muss sich auch jeder bewusst sein. Ja, was droht mir denn, ich habe jetzt mehr als 50 Mitarbeiter, was droht mir denn, wenn ich jetzt sage, Meldestellenschutzgesetz ist mir eigentlich alles egal? Ich kümmere mich drum, was droht mir von Seiten der Aufsichtsbehörden oder wer kommt da auf mich zu mit der erhobenen Zeigefinger?
Die tatsächlichen Werte, die dann nachher für Nichteinhaltung des Gesetzes von Gerichten mal irgendwann ausgesprochen werden. Das ist Glaskugelwissen, das weiß auch kein Anwalt, kein Nichts. Es wird so in Artikeln bei der IHK von 20.000 Euro und höher gesprochen. Es wird in anderen Online-Foren von noch mehr gesprochen. Also auf alle Fälle, das weiß ich zumindest, sagen viele Berufsverbände, seht zu, dass ihr es macht. Die Abmahnanwälte und Co. sind schon fleißig dabei, zu gucken, wer sich vorbereitet, wer schon was einführt, wer gut aufgestellt ist. Und ich sehe auch eine unheimliche Chance da drin. Da habe ich auch schon bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen. Solche Dinge sind Aufwand. Aber es ist auch jeweils eine Möglichkeit, nochmal Prozesse unter die Lupe zu nehmen, zu achten. Und wie sind Abläufe überhaupt bei uns geregelt? Wie ist vielleicht auch das Miteinander in der Firma?
Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, das Hinweisgeberschutzgesetz ist Pflicht für Unternehmen ab 50 Mitarbeiter. Also, da man es eh machen muss, kann man es auch als Chance begreifen, wie man das organisieren kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das intern regeln, man kann es über eine externe Meldestelle regeln. Wichtig ist, dass man in die Umsetzung geht, und zwar schnellstmöglich, weil es ist schon aktiv. Und zu erwähnen wäre vielleicht natürlich nochmal, wir haben heute keine Rechtsberatung gegeben, weil das können wir gar nicht, wir sind keine Rechtsanwälte. Aber wir haben mal versucht, einen praktischen Einblick darüber zu geben, wie funktioniert eigentlich dann so ein Meldeweg, wenn man das mal beschreiben will, hin zu einer Meldestelle, was passiert da, mit welchem Feedback musst du als Vorgesetzter rechnen, was musst du vielleicht auch unternehmen als Vorgesetzter, welche Möglichkeiten gibt es da. Bei mir im Studio war Karin Altenberg, vielen Dank für den Einblick. Wer tiefer einsteigen will, der kann gerne natürlich auch das Gespräch mit der Karin suchen. Ihre Kontaktdaten verlinken wir wie immer in den Shownotes. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank Karin und allen anderen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und ich kann sagen, herzlichen Dank an dich, Chris.
Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.